Herzlich willkommen im sonnigen November und herzlich willkommen zu Folge 59 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Und wir befinden uns inzwischen in Folge 5 unserer kleinen Sonderstaffel zu IP at Herting, also zu allem, was, oder einigem kann man ja eigentlich sagen, was wir bei Herting Rechtsanwälte im gewerblichen Rechtsschutz zu treiben. Und bei mir sitzt heute mein geschätzter Partner und Freund Robert Goltz. Hallo lieber Robert.
Grüß dich.
Robert ist Partner seit vielen Jahren in unserem IP-Team und auch im Kernbereich des IP-Wesens tätig. Vielleicht sagst du, bevor wir zu dem spannenden Thema von heute kommen, mal kurz, was du hier seit wie vielen Jahren treibst.
Das habe ich neulich auch überlegt, das ab und zu erinnert einen ja LinkedIn. Aber ich bin tatsächlich der Fünfälteste in der Kanzlei. Nach dir, Nico, Christian und Christoph.
Nee, Fabian war auch da vor dir.
Nee, Fabian, also rein, also nicht als Anwalt zum Glück, aber tatsächlich als Student.
Dienstältester, wir sprechen genau. Von Dienstältester und über Alter schweigen wir uns aus.
Ja, ja. Ich bin bei uns Teil des Großteams IP und da im Subteam, wenn man so sagen möchte, Medien und Event zuständig für klassisches Medienurheberrecht und dort halt, wie der Name schon sagt, auch wirklich der Kernbereich des Urheberrechts, Fotorecht, Softwarerecht, Filmrecht und Rechte an Sprachwerken, all das, was da Schönes zu schützen gilt. Und auf der anderen Seite gehört mein Herz und die Leidenschaft und nimmt einen großen Teil meiner Tätigkeit das Presserecht ein und das Äußerungsrecht. Also die Frage, jemand findet sich als Teil einer aus seiner Sicht unwahr empfundenen Berichterstattung wieder oder eben auf der anderen Seite auch Präpublikationsprüfung für Verlage im Hinblick auf Persönlichkeitsrechtsverletzung von Dritter bei Dokumentarfilmen oder einfach bei Veröffentlichungen im Allgemeinen.
Hört sich jetzt alles irgendwie sehr viel und sehr unterschiedlich an, aber aus Sicht des IT-Rechts ist irgendwie alles eins. Das Urheberäußerungspresserecht.
Die haben dann doch
natürlich nicht ganz, aber
ja, gibt es sind jetzt also zum einen sind sie Teil des ein und desselben Fachanwaltlehrgangs, aber auch gerade zwischen dem Urheberrecht und dem Fotorecht und dem Recht am eigenen Bild und dem Persönlichkeitsrecht gibt es immer wieder Überschneidungen und immer auch den Versuch, zum Beispiel über das Urheberrecht vielleicht unliebsame Pressepublikationen dann irgendwie einzufangen.
Und das Instrumentarium jetzt prozessual ist ja auch sehr ähnlich, ne?
Genau.
Abmahnung, Einzelverfügung.
Viel einstweiliger Rechtsschutz, es muss schnell gehen, man muss Fristen kennen, man muss die Handwerksmittel dort beherrschen, um schnell und effektiv zu agieren. Und dann, was ja auch schon mal Thema hier war mit Jan Mönnekes, auch die Frage PR, Litigation PR, die Begleitung und auch das Hineinversetzen, dass nicht immer das Ergreifen des Gerichtsweges die beste Hilfe ist für den Mandanten, wenn man dagegen sich unliebsamer Berichterstattung ausgesetzt sieht oder Vorwürfe gegen das eigene Produkt oder das eigene Unternehmen.
Ja. Genau, und du bist hier, um über einen deiner Kernbereiche zu sprechen, über das Urheberrecht, genau genommen über das Fotorecht. Wir haben uns vorgenommen, mal zwei aktuelle und eine legendäre oder eine häufig zitierte Entscheidung zu besprechen. Es geht also um drei BGH-Entscheidungen und jedenfalls unter Urheberrechtlern ein bisschen für Aufregung gesorgt, aber doch man hat es zur Kenntnis genommen und spricht darüber und schreibt, wie die Anwälte und Wissenschaftler das so machen. Man schreibt darüber. Als erstes geht es um einen BGH-Fall zum Thema Fototapete. Eine, wenn man den Sachverhalt nicht kennt, schon einigermaßen absurd anmutende Entscheidung, der aber viele divergierende untergerichtliche Entscheidungen zugrunde liegen. Ich glaube, drei Entscheidungen hat der BGH da getroffen. Vielleicht sagst du mal kurz, Robert, einführend sozusagen, worum es da bei dem Fall geht. Und dann können wir uns damit ein bisschen auseinandersetzen, wie das so funktioniert mit dem Fotorecht.
Gern. Noch der kleine Einschub, sonst gibt's Ärger. Sportrecht ist natürlich auch ein...
Ich habe mich schon, aber sei beruhigt, Fabian hat es auch vergessen gestern.
Ja, ich dachte, Fabian hätte es schon zur Exzentrie. Ja, das Sportrecht mit dem Sportrechtspodcast Liebling Bosmann an der Stelle nochmal ans Herz gelegt. Die Hörer, der Hörer und Hörerin. Also insofern, genau, das wollte ich nicht verschweigen. Fototapete, was war passiert? Ein klassischer Fall. In der Konstellation jetzt im Allgemeinen, dass eine kleine Unternehmerin hier war, es ein Medium und spirituelle Lebensberaterin, hatte gedacht, sie hat irgendwie so ein kleines Video gedreht, was sie dann auf unter anderem auch auf, ich glaube, sozialen Netzwerken, insbesondere Facebook, verwendet hat, um ihre Dienste zu bewerben, und hatte das an ihren in ihren Räumlichkeiten vorgenommen, in ihrer kleinen Praxis, würde ich es jetzt mal nennen, und hatte dabei bewusst oder unbewusst eben eine recht doch auffällig gestaltete Fototapete im Hintergrund eben an der Wand, die zeigt eine Steinmauer, kann wo auch immer sein, ist jetzt nichts sonderlich Interessantes erkennbar. Es ist einfach eine klassische Fototapete, wie man sie wahrscheinlich in den 70er, 80er Jahren häufiger hatte.
Also bei meinen Eltern hing ein Wald, das erinnere ich mich noch dunkel.
Die Wald bei meinen Großeltern auch. Und seitdem habe ich sie eigentlich, und dann vielleicht wieder in ironischer Weise ist sie dann irgendwie zurückgekommen. Aber auf jeden Fall hatte sie jetzt das Pech, dort eben dass diese Fototapete mit diesem Motiv dieser Steinmauer im Hintergrund zu sehen war in ihrem Video, und sich dann der Kläger, hier eine Bildrechtsagentur, wo der Fotograf, der die Aufnahme dieser Steinmauer angefertigt hatte und dann die Nutzungsrechte an seinem Foto an diesen Tapetenhersteller vergeben hatte, sich an der Darstellung seiner aus Sicht nicht berechtigten Fotografie auf dieser Fototapete in dem Video auf Facebook störte und sagte, also dem habe ich nicht zugestimmt. Die Nutzungsrechte, die man halt braucht, um wenn man urheberrechtlich schutzfähige Inhalte in bestimmten Formen verwenden möchte, die habe er dem Medium und spirituellen Lebensberaterin nicht eingeräumt, und deshalb verlange er da jetzt Unterlassung und Schadensersatz und Erstattung von Abmahnkosten. Und die Unterlassungserklärung, die man ja immer abgeben muss, um die Wiederholungsgefahr auszuräumen, um nicht dann gerichtlich in Anspruch genommen zu werden, vielleicht im Wege der einzelnen Verfügung, die hatte sie abgegeben, und es ging eigentlich jetzt nur noch um die Kosten im Schadensersatz, Lizenzschadensersatz und die Abmahnkosten, die ja auch immer nicht ganz unbeträchtlich sein können.
Genau. Es gibt noch zwei Parallelfälle, die so ähnlich sind. Wahrscheinlich der gleiche Kläger, gleicher Fotograf.
Genau, diese Agentur, ja.
Genau. Mhm. Und Sachverhalt noch ein bisschen anders, aber im Kern geht es darum, dass an einer Wand, zum Beispiel in einem Hotel, war ein weiterer Fall, eine Fototapete hängt, und das Hotel hat dann seine Bilder sein Hotel auf Booking angeboten oder auf der eigenen Website, und da war natürlich Überraschung, die Bilder da im Hintergrund zu sehen, und daran störte sich halt der Fotograf. Jetzt braucht es für einen Schadensersatzanspruch nach dem Urheberrecht einerseits ein urheberrechtlich geschütztes Werk, hier kommen wir jetzt mal im Regelfall, und eine Urheberrechtsverletzung, und es darf keine Schranke jetzt dann eben doch ausnahmsweise die Nutzung sozusagen oder eben eine Nutzungsrechtseinräumung vorliegen, die Nutzung eben ausnahmsweise doch zulässig macht. Sprechen wir mal über das Erste, und in meinen Seminaren sage ich ja immer, also urheberrechtlich geschütztes Werk liegt vor, wenn eine schöpferische Eigenleistung, eine schöpferische Leistung vorliegt. Ja, wer die vergangene Folge mit Fabian Reinholz zu dem KI und KI-generierten Bildern gehört hat, der erinnert sich vielleicht auch, dass da den KI-generierten Werken die Werkqualität abgesprochen wird, weil eben die schöpferische Eigenleistung fehlt. Jetzt habe ich gerade, wenn auch einen schlechten Schwarz-Weiß-Ausdruck in dem BGH-Urteil gesehen, aber dass das jetzt besonders schöpferisch ist, da muss man sich schon genau überlegen, ob man da hinkommt. Aber, Robert?
Ja, die Schöpfung ist ja immer ein spannendes Thema, gerade auch bei kurzen Texten. Kürzlich jetzt auch gerade Wir sind Papst als schutzfähig angesehen. Also normalerweise sagt man, es braucht schon eine gewisse kreative, schöpferische Auseinandersetzung, die quasi über das rein Beschreibende hinausgeht und eben ein bisschen kreative Elemente innewohnen. Und bei Wir sind Papst, je kürzer die Aussagen, desto schwieriger schutzfähig. Dort aber angenommen, weil man da gesagt hat, ist halt so außergewöhnlich und so quasi unerwartet, dass das in der Form dann eben auch nicht nur rein beschreibend ist. Beim Foto ist es komplett anders. Da sparen wir uns diese ganz schöne diese Differenzierung im Wesentlichen. Es gibt das Lichtbildwerk, das kann eben unterliegt den gleichen Schöpfungsvoraussetzungen wie andere Werke, dass man eben sagt, also es braucht die kreative Besonderheit, die sich dann irgendwie manifestiert in der besonderen Linsenwahl, dem besonderen Abstand, Beleuchtungsparameter, die man da verwenden kann. Aber der Gesetzgeber hat hier gesagt, nee, es gibt auch den Lichtbildschutz. Und der greift im Prinzip bei allem. Also das ist vom Schnappschuss mit dem Handy verwackelt am Strand an der Ostsee bis hin zu Newton, irgendwie das perfekt ausgeleuchtete Schwarz-Weiß-Foto im Studio für mehrere tausend Euro Equipment. Da sind wir komplett immer im Anwendungsbereich, und es gibt nur Nuancen, die sich dann in der Rechtsanwendung ein bisschen zwischen Lichtbild und Lichtbildwerk unterscheiden, so beim Schadensersatzhöhe und ein bisschen bei Fragen der Urheberschaft und beim der Dauer des Schutzes. Aber im Prinzip so für die klassische, aus unternehmerischer Sicht und für den Rechtsverkehr ist das im Prinzip die Unterscheidung fast belanglos.
Und hilft halt den Fotografen, den man wahrscheinlich, als die Fotografie irgendwann mal aufkam, den Lichtbildschutz, den gibt es ja schon eine ganze Weile, den Fotografen zu helfen und ihnen sozusagen diese Argumentation, ja, aber das ist ja eben nicht so, wie sie jeder gemacht hätte, sondern da steckt ja ganz viel geistige Schöpfung von mir drin, um diese Argumentation zu ersparen, weil wenn man sich an so einen alten Dreifuß erinnert, wie früher Fotos gemacht worden sind, wenn es erstmal stand, dann ist ja ein bisschen egal, wer da auf den Auslöser drückt, um diese Diskussion zu vermeiden, hat man den Lichtbildschutz gefunden mit der Folge oder geschaffen, ja, mit der Folge, dass jetzt also jedes Bild urheberrechtlich geschützt ist.
Genau. Bei der KI war es ist ja noch die Besondere, nur als Ergänzung hat Fabian sicherlich, dass dort kein Mensch, der Schöpfungsprozess, genau. Da muss eben halt ein Mensch am Auslöser stehen, und da ist jetzt die Frage, wer promptet, der Mensch, was ist Hilfsmittel, was ist wo tatsächlich der Mensch in dieser Gestaltung?
Haben wir gestern auch kurz, für uns gestern, für euch schon ein paar Tage her wahrscheinlich, diskutiert, die Frage, ob das jetzt vergleichbar ist, das Prompting, und ob ja gerade der irgendwie anderthalb Wochen an dem perfekten Prompt gefeilt hat, der findet es vielleicht ungerecht, dass sozusagen der Druck auf den Auslöser beim iPhone jetzt irgendwie besser geschützt sein soll als seine Leistung. Gut, also dann haben wir hier Urheberrechtsschutz, und dann brauchen wir eine urheberrechtlich relevante Handlung. Hier die Vervielfältigung, und damit könnte ja der Fall schon zu Ende sein, weil eine Vervielfältigung ist es ja wohl, ne? Also eine Fotografie eines Fotos.
Genau, hier halt auch in der konkreten Form der öffentlichen Zugänglichmachung. Also du hast das Anbieten übers Internet, auch das Einstellen dann auf die Social Media Kanäle. Hier Facebook ist dann eben halt 19a Urheberrechtsgesetz, die öffentliche Zugänglichmachung. Die beinhaltet eine Vervielfältigung nach 16, weil du es ja irgendwie speichern musst auf dem Server. In dem Moment hast du halt da einen wirtschaftlich nicht separat klar verwertbaren eigene Verletzungshandlung, aber die ist trotzdem dann auch immer Gegenstand der Anträge, weil sie schon auch in gewisser Weise dann davon losgelöst verfolgt werden kann und auch irgendeinen wirtschaftlichen Wert auch hat. Also es wird nicht irgendwie konsumiert oder so oder geht darin vollends auf, sondern die Rechtsprechung BGH sagt immer schon, nee, ist auch berechtigt hier wegen der Vervielfältigung, also der physischen Anfertigung einer Kopie, da auch gegen vorzugehen. Aber der Kern des Vorwurfs liegt tatsächlich in dem, man kann es als Internetrecht bezeichnen, also das klassische öffentliche Zugänglichmachung, wo das Werk auch gespeichert wird, anders als vielleicht bei der klassischen Verlinkung oder beim Framing.
Genau. Ja, also merke, ja, das Klauen, die Übernahme eines fremden Fotos und das Einstellen auf die eigene Website ist keine gute Idee, verletzt die Rechte des Fotografen gleich in doppelter Hinsicht. Man vervielfältigt, man kopiert das Bild und macht es öffentlich zugänglich, also stellt es ins Internet, gleich zwei Rechtsverletzungen, die man da begeht. So, jetzt war das mir von Anfang an komisch, dieses Ergebnis. Das kann doch nicht sein, dass ich sozusagen hier ein Foto mache, das an irgendeinen Tapetenhersteller verkaufe. Der Tapetenhersteller verkauft diese Tapeten und anschließend gehe ich rum und mahne alle Leute ab, die diese Fototapete fotografiert haben. Mhm. Wie ist denn, kommt man da raus? Oder wenn ja, wie?
Ja, offensichtlich, der BGH hat eine Lösung gefunden. Nur noch kleine Ergänzung, zweite, dritte Rechtsverletzung, Anerkennung der Urheberschaft. Urheberpersönlichkeitsrecht, okay. Auch das war Gegenstand hier der Vorwurf. Das ist meistens, wird immer mitverfolgt, wenn man die klassischen Verletzungshandlungen hat, die eben die urheberrechtlich schutzfähigen Verwertungshandlungen beeinträchtigt sind und man in dem Zusammenhang auch nicht auf den Urheber hingewiesen hat, dann hat man eben auch einen Verstoß gegen die Urheberpersönlichkeitsrechte. Damit beschäftigen uns wir später, glaube ich, noch kurz mit der dritten Entscheidung. Ja, wie kommt man raus? Wir haben das Wort viel vorhin schon mal. Der erste Versuch ist immer über die Schranken. Der Gesetzgeber hat sich ausgedacht, ja, also es muss vielleicht nicht alles, jedes einzelne schutzfähige Werk muss vielleicht im Sinne einer vertraglichen Vereinbarung über Nutzungsrechte geregelt werden. Vielleicht kann es auch Konstellationen geben, wo wir im Sinne der Allgemeinheit, der Fortentwicklung von Gesellschaften ein Interesse daran haben, dass Werke benutzt werden dürfen, ohne dass der Urheber ausdrücklich zustimmt. Und da fällt hier eigentlich so aus, auch ein Klassiker der Rechtsprechung, die für mir kam die Frage des unwesentlichen Beiwerks in den Sinn. Das macht der BGH relativ kurz tot, diese Argumentation. Sage ich gleich noch was dazu. Und stattdessen bemühte er einen, sagen wir mal so, dogmatisch etwas gewagtes, im Sinne dann aber im Sinne der Rechtsfortbildung und vielleicht auch im Sinne der Praxis berechtigtes und zulässiges Mittel, nämlich er sagte, ja, es stellt einen Eingriff in die Urheberrechte dar, eben hier in die öffentlich zugängliche Machung und die Anerkennung der Urheberschaft und das Vervielfältigungsrecht, aber es sei quasi im Sinne einer schlichten, konkludenten Einwilligung hier gerechtfertigt, weil eben als der Fotograf die Lizenzrechte an die Tapetenfirma zur Nutzung seines Fotos einräumte, er stillschweigend auch quasi das Recht für alle weiteren Nutzungsformen dieser Tapete mit eingeräumt hat, sprich, dass die in irgendeiner Form im Hintergrund dem dann doch mal in einem Foto sich wiederfindet, weil sie faktisch an der Wand klebt. Mit der Argumentation, man könne ja jetzt nicht, nur weil man Fotos von seinem Raum, Hotelzimmer im Internet bewerben möchte, da irgendwie die Tapete verkleiden oder abreißen, wenn man dann ein Foto vom Raum machen möchte oder die abdecken oder verpixeln, weil dann der Rechtsverkehr auch zu Recht sagen würde, ja, das Zimmer sieht ja ganz anders aus, als ich es auf dem Foto gesehen habe.
Da war doch noch so eine hässliche Tapete.
Da war das so eine schöne, deshalb habe ich es doch eigentlich vor dieser Steinhöllenwand hätte ich das Zimmer nicht gebucht, wenn ich gewusst hätte, wie es da aussieht. Und ja, das ist, ich sag ein bisschen gewagt, weil eigentlich aus meiner Sicht schon, also das Urheberrecht ist gerade im Hinblick auf die Schrankenregelungen nach europäischen Vorgaben sind diese Schranken zurückhaltend auszulegen. Also sprich, der Schutz des Urheberrechts hat schon Primat und man muss vorsichtig sein und zurückhaltend eben bei der Anwendung der Schranken. Und das eigentlich hätte hier nahegelegen, das über das unwesentliche Beiwerk zu regeln, weil man sagt, also da muss man halt immer schauen, ist unwesentliches Beiwerk heißt, man hat zum Beispiel ein Foto und im Hintergrund ist eben ein schutzfähiges Werk, eine Vase oder ein Bild oder eine Skulptur oder eben ein Foto an der Wand in Form einer Fototapete. Und man fragt sich dann, hat dieses Werk im Hintergrund des Bildes einen so prägenden Eindruck auf die Gesamtwirkung des Fotos, dass man sagt, es tritt nicht in den Hintergrund, sondern verblasst und ist austauschbar. Und das sind diese ganzen diversen Fälle. Da gab es auch Möbelkatalogfall, wo dann bei einem Möbelkatalog ein sehr prägnantes, urheberrechtlich geschütztes Bild im Hintergrund hing. Und dann hat er damals das Gericht gesagt, nee, das Bild ist so präsent und hat so farbtechnische Einwirkungen auf den Gesamtcharakter, dass unter Umständen vielleicht auch Kunden diese beworbene Möbelstücke kaufen, weil dieses Gesamtwirkung dieses Fotos so angenehm ist. Und hier hat das BGH auch relativ schnell gesagt, nee, kein unwesentliches Beiwerk, weil diese Fototapete ist so prägend und so prägnant.
Halt an der ganzen Wand.
Ja, und das finde ich halt, ja, das ich finde, das an der Diskussion hätte man sich vielleicht ein bisschen länger aufhalten und dann vielleicht mal diese Schranke ein bisschen definieren können, anstatt eine sehr diffuse, schwer greifbare Einwilligungslösung zu konstruieren, wo man mit konkludent und stillschweigend und hätte wissen müssen, was hat der Empfänger verstanden, als er sich das Recht hat einräumen lassen, was ist erwartet der Rechtsverkehr und sowas. Also im Ergebnis richtig, weil er hätte sonst eine fürchterliche, unangenehme und nervige Abmahnwelle wahrscheinlich ausgelöst oder hat die auch dem Einhalt geboten. Rechtsdogmatisch ein bisschen, finde ich es ein bisschen schwierig.
Zumal man ja vielleicht noch sagen kann, okay, jetzt betrifft es hier deine, was war sie, spirituelle Meisterin, die Tapete selbst gekauft und selbst fotografiert oder in einen Film umgesetzt hat und dann eben auf Facebook hochgeladen hat. In diesem anderen Fall betraf es ja eine Werbeagentur, die ein Tenniscenter oder so ein Sportstudio ausgestattet hat, unter anderem dort diese Tapete dann angebracht hat, wo ich gar nicht so sicher bin. Ich glaube, die hatten mit der Tapete gar nichts zu tun. Die haben dann nur dieses sozusagen als Referenzkunde auf ihrer Website diese Agentur oder diese Fitness Center dort mit aufgenommen. Und auf diesem Bild war eben diese Tapete zu sehen. So, jetzt sagt der BGH also, auch in diesem anderen Fall, naja, die Einwilligung erstreckt sich, davon profitiert denn jetzt eben auch diese Werbeagentur, die ja nichts mit der Fototapete zu tun hat, die halt quasi nur völlig zufällig ein Foto macht von dieser Tapete und damit nach unserem ursprünglichen Verständnis, wie wir es auch am Anfang gesagt haben, eben ein Foto von einem Foto, eine Vervielfältigung ist. Ja, und wenn man mal das Beiwerkthema weglässt, was es dann da offenbar auch nicht war, ja, soll sich halt diese Einwilligung des Fotografen auch darauf beziehen, was dann irgendwie dritte, vierte, fünfte diese Agentur halt mit diesem, mit der Tapete dort machen, wenn es sich im Rahmen dessen hält, was man eben so erwarten darf als freie Benutzung, nämlich ein Foto machen von diesem Fitnesscenter, wo zufällig die Tapete drauf ist, im Unterschied zu ein Foto von der Fototapete machen und die wieder verkaufen. Das wäre natürlich dann nicht gedeckt. Aber da sieht man schon, ja, ob wir da nicht jetzt noch mehr Schwierigkeiten uns ins Haus holen. Also der Tapete siehst du ja nicht an, ob der Fotograf vielleicht sich diese Rechte genau vorbehalten hat, ja, oder der dem Fototapetenhersteller dieses Recht expresses Werbes nicht eingeräumt hat, dann wäre ja Schluss damit, ne?
Genau, das hat der BGH auch gesagt. Also es ist halt nichts vertraglich geregelt gewesen. Und natürlich wird jetzt in Zukunft, gut, ob er das vertraglich durchgesetzt kriegt, ist eine andere Frage, weil natürlich, wenn ich eine Fototapete mit meinem Foto bestücke, dann ist das die Hauptleistung und unter Berufung auf diese BGH-Rechtsprechung dann, dass der Lizenznehmer dann sagt, ja, also ist klar, die Leute müssen das auch irgendwie in ihre vier Wände kleben und auch dann irgendwie im Rahmen einer normalen Nutzung irgendwie abbilden dürfen. Ja. Theoretisch könnte er dem aber widersprechen und sagen, nö, ich räume euch hier nur die zum Abdruck auf Fototapeten, aber eben nicht zur.
Und dann freuen wir uns auf die Fälle spirituelle Meisterin gegen Tapetenverkäuferin über die mangelhafte Fototapete, weil ihr nicht alle Rechte eingeräumt wurden, die sie dachte, die sie hat. Gut, ja. Aber machen wir da mal einen Haken dran. Toller Fall, wie ich finde, ja, der so ein bisschen zeigt, dass es im Urheberrecht halt schon Fälle gibt, wo das eigentlich angesagte Ergebnis einem störend vorkommt und der BGH dann schon aber einen Weg findet, hier eben diese stillschweigende Einwilligung, die ja sonst sehr selten ist, aus dem Hut zaubert, möchte man fast sagen, und sagt, naja, damit war der schon einverstanden.
Er hat es schon einmal gemacht, also nicht mit Vorschaubilder 1 und 2, ja. mit Lex Google quasi, auch im Sinne des eines funktionierenden etablierten Suchmaschinenrechtsverkehrs zu sagen, also auch da, wer Bilder ins Netz stelle und da nicht irgendwie technische Maßnahmen ergreife, damit der Google-Crawler darauf nicht zugreift, der will ich dann eben halt auch ein, dass sie im Rahmen dieser Vorschau-Suche angezeigt werden.
Ja. Genau, also für uns, vor allem für die Urheberrechtler wie Robert, war das jetzt keine riesige Überraschung, dass das so kommt. Es gab ja auch divergierende Vorentscheidungen, aber die EuG Düsseldorf, glaube ich, hat immer gesagt, ist okay, und die anderen Köln hat gesagt, nee. Ja, insofern war schon klar, dass man so das so sehen kann. Der Weg dahin ist dann halt immer spannend, wie der BGH das löst. Mhm. Ein zweiter Fall, wahrscheinlich aus meiner Sicht weniger, vielleicht dogmatisch weniger spannend, aber auch, sagen wir mal, praxisrelevant ist ganz aktuell 23.10.2024, die andere Entscheidung jetzt aus dem September, also auch noch sehr frisch, hat der BGH entschieden, ob was eigentlich mit Drohnenbilder ist. Geht aber ein bisschen in eine andere Richtung rechtlich, aber vielleicht sagst du da mal kurz den Sachverhalt erstmal.
Genau, über alle Berge heißt sie.
Über alle Berge?
Ja. Dort war Gegenstand der Aufregung der definitive Haldenführer Ruhrgebiet. Das Buch enthält mittels einer Drohne gefertigte Luftbildaufnahmen von Installationen.
Also im Buch, ne? Der Führer. Ist, ja, okay.
Hier sind wir im klassischen Buch, soll es auch noch geben. Immer seltener, also weg aus dem Internet hin zum tatsächlich dann in der Buch. Buchpublikation, und dort war mittels einer Drohne eben Luftbildaufnahmen erstellt von Kunstwerken, die sich in diesen Halden offensichtlich, ich weiß gar nicht, ob was Ziel des Luftflugs dort war, ob diese Halden oder tatsächlich diese Kunstaufnahmen, auf jeden Fall waren die dort die urheberrechtlich geschützten Kunstwerke erkennbar auf diesen Fotos. Dafür gab es jetzt erstmal keine vertragliche Nutzungsrechte, die eingeräumt worden waren an diese Buchpublikation. Und daran störte sich jetzt unter anderem, jetzt muss ich schauen, ein Künstler,
Erwähnungsgesellschaft, ne?
Genau, ein Verein, der dort treuhändisch halt die Nutzungsrechte von den Malern und Bildhauern übernimmt, halt eine Form der Verwertungsgesellschaft hier. Und die störte sich eben an dieser Buchpublikation und sagte, wie gesagt, keine Nutzungsrechte eingeräumt. Und was jetzt hier auch wieder Gegenstand war, ist das eben die Frage der Schrankenregelung. Also keine vertraglichen Nutzungsrechte, aber eben vielleicht gibt es einen Fall, dass der Gesetzgeber gesagt hat, ausnahmsweise zulässig. Und da gibt es die schöne Panoramafreiheit, also auch die tollsten Entscheidungen zu schon gab. Also Panoramafreiheit sagt, dass das Kunstwerke, die bleibend am öffentlichen Raum sich befinden, dann aus der Straßenperspektive wahrnehmbar sind, dann auch in der Form vervielfältigt und verbreitet werden dürfen.
Ganz kurz nochmal einen Schritt zurück, nur also ich war gerade unaufmerksam, aber im Prinzip heißt es gibt Urheberrechtsschutz an einem Kunstwerk und ein Foto von einem Kunstwerk hat es sozusagen, könnte sein, dass es wiederum die Rechte des Künstlers verletzt daran, dass sein Kunstwerk da jetzt einfach vervielfältigt wird.
Genau, also jedes Foto von einem Kunstwerk ist erstmal eine Vervielfältigung nach § 16 und hier eben auch eine Verbreitung. Das ist eben halt das körperliche in den Umlauf bringen, halt in Form eines Buches oder eben alles in physischer, haptischer Form, okay, auf dem Flyer oder sowas, wird es halt eben das Verbreitungsrecht berührt.
Okay, sorry, ich hatte dich unterbrochen und jetzt sind wir bei der Panoramafreiheit und der Frage, ob man das nicht darf, weil doch das schließlich ja öffentlich zugänglich ist, wenn man so möchte.
Genau, es gab diverse schöne Entscheidungen. Es gab die Christo-Entscheidung damals, als Christo den Reichstag verhüllte. Die Berliner werden sich daran erinnern. Jeder hat sich so ein kleines Stück vielleicht noch gesichert von der Umhüllung, die er dort irgendwie angebracht hat. Und auch da stellte sich die Frage, ist das jetzt, da gab es natürlich diverse Fotos und auch Verwertungsformen von diesem Happening, von dieser Installation. Und auch da wurde die Panoramafreiheit bemüht, aber da haben die Gerichte gesagt, nee, das ist eben halt nicht bleibend. Das ist eine zeitlich begrenzte Installation, die hier stattfindet und da fällt damit eben nicht der Panoramafreiheit, also eine Tatbestandsvoraussetzung des bleibend, war da nicht erfüllt.
Was, nur kurzer Einschub, ne? Was, wenn die Leute jetzt an unserem schönen Borsighaus hier vorbeilaufen von außen, ja, dann mag die Fassade, dann mag der Architekt Urheberrechtsschutz genießen, wobei wahrscheinlich schon 70 Jahre tot.
Ist schon,
wissen wir nicht. Aber das wäre dann sozusagen ein typischer Fall, wo die Panoramafreiheit hilft, alles, was man von draußen fotografieren kann, ist dann sozusagen nicht dem Urheberrechtsschutz mehr zugänglich, respektive von dieser Schranke erfasst, sodass der Urheber sich darauf eben nicht mehr beruhen kann. Und dann eben, wie man vielleicht jetzt langsam merkt, ein bisschen mit Sinn und Verstand, ne, um eben die Straßenfotografie nicht völlig zu verunmöglichen, gibt es so eine Regel, dass man sagt, also du kannst dich dann als Urheber aber nicht darauf berufen, dass jetzt niemand mehr von deinem Werk im Vorbeigehen ein Foto machen darf.
Genau, also wenn du es in den öffentlichen Straßenraum entlässt, dann gehört es quasi ein bisschen der Allgemeinheit und darf dann auch zu kommerziellen Zwecken zum Teil verwendet werden, wenn man sich, und das kommen wir hier zu dem Fall, zum Zeitpunkt der Anfertigung, und das ist Urheberrecht ist immer sehr technisch geprägt, in einer sogenannten, würde ich sagen, Straßenperspektive befindet. Das heißt, man darf, es war immer schon Gegenstand, nicht mit Hilfsmitteln sich einen Zugriff und Blick verschaffen, der dem normalen Otto-Normalbürger, der auf der Straße entlangläuft, irgendwie verwehrt bleibt. Sprich, wenn man ein Foto von einem urheberrechtlich geschützten Fassade eines Hauses von einer gegenüberliegenden Haus macht, ist man außerhalb der Panoramafreiheit. Das sind die.
Oder mein Fall immer in meinen Seminaren mit der Leiter über die Hecke fotografiert. Das gilt dann eben auch nicht. Da bist du
zum einen Spanner und zum anderen.
Nein, wegen des Springbrunnens.
Ach so. Ja, nee, das genau. Die Hilfsmittelleiter, da kann man trefflich drüber streiten, wie hoch darf diese Leiter sein, um dann ein technisches Hilfsmittel zu sein.
Nur meine Kleinwüchsigkeit ausgleichen, dann ist okay.
So ungefähr. Und beim, das eben die Straßenperspektive aus dem gegenüberliegenden Haus sind eben halt die Hoch 100-Wasserhaus-Entscheidungen, wo eben schräg gegenüber fotografiert wurden, auch gesagt wurde, nein, ist Verlassen der Straßenperspektive keine Panoramafreiheit. Und die Drohne eben, nicht sonderlich überraschend, fällt eben auch darunter, weil sie ein Hilfsmittel ist, die klar die Straßenperspektive verlässt. Es ist dann immer so ein bisschen die Frage, wie der BGH die Schranken interpretiert, auch im Sinne der Rechtsfortbildung und ja, um sich auch technischen Neuerungen nicht zu verschließen. Aber hier hat er dann relativ unter Berufung auch auf seine Christo- und Hochwasser-, 100-Wasserhaus-Entscheidung und AIDA Kussmund und sowas, da sich darauf zurückbesonnen und gesagt, nee, das verlässt die Straßenperspektive da. Damit muss der Urheber dann auch nicht rechnen und das damit unterfällt es auch nicht der Panoramafreiheit.
Okay, gut. Also ja, wenn man das hört, was Robert sagt, scheint das jetzt wenig überraschend zu sein. Man kann also nicht die Drohne als Hilfsmittel nehmen und die Leiter dadurch ersetzen oder die ist ja eigentlich klar, ne, die Perspektive aus dem gegenüberliegenden Haus, in dem ich jetzt eine Drohne einsetze. Ja, wenn es irgendwann mal so ist, dass jedes Handy eine Drohne ist, und man das hochschmeißen kann und dann tolle Videos von einem macht, dann wird man das möglicherweise mal überdenken müssen, aber da sind wir ja noch lange nicht. Ist dann halt immer die Frage, inwieweit soll die Monopolisierungsmöglichkeit des Urhebers gehen. Ja, darf jemand, der einen Springbrunnen im Garten hat, sich hat bauen lassen und sich dafür Rechte einräumen lassen, verhindern, dass das andere fotografieren, weil er das zum Beispiel gerne selber monetarisieren möchte. Gibt es ja auch Entscheidungen hier, der Potsdamer Schlösserpark, ob man das sozusagen über Nutzungsbedingungen regeln darf und so weiter. Das geht uns jetzt hier vielleicht nicht im Einzelnen. Also merke, bei Drohnenfotos, Obacht, bei der Verwertung von Fotografien oder Videos von urheberrechtlich geschützten Kunstwerken, Gebäuden, kann auch alles Mögliche sein, was man da fotografiert. Da können die Urheber etwas dagegen haben und etwas dagegen tun. Mhm. So, also jetzt verlassen wir den Bereich der topaktuellen Entscheidungen und gehen ein bisschen in die Urheberrechtsdogmatik. Da verließen Sie mich dann auch, während ich die aktuellen Entscheidungen natürlich schon so halbwegs verfolge, insbesondere wenn Sie so Internetbezug auch haben. Kommen wir jetzt zu einer Entscheidung aus 2018 und Robert hat einleitend gesagt, es sei sozusagen die mit am meist zitierte Entscheidung, wenn es darum geht, um Abmahnung und um Schadensersatz, also um die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich nun doch gegen Urheberrechte verstoßen, wie zum Beispiel der Drohnenfotograf, wonach bemisst sich da eigentlich der Schadensersatz? Die Entscheidung Sportwagenfoto und wieder die Bitte, dass du uns mal kurz sagst, worum es überhaupt geht.
Genau, also das ist, wie du schon sagtest, also wenn man die Abmahnung verfasst oder liest, darf sie eigentlich nicht fehlen, weil sie da ein paar Flöcke eingerammt hat, was zwischen bei der Rechtsschutzsetzung immer ein bisschen fraglich war und wo ein bisschen so ein Graubereich immer existierte. Was war geschehen? Da hatte jemand Geschmack liegt im Auge des Betrachters, ein getuntes Auto fotografiert vor einer Veranstaltungsfläche und hatte das dann benutzt, um seine eigene Veranstaltung zu bewerben, unter anderem hier, glaube ich, wieder auf Facebook oder auf anderen Webseiten.
Wir sind nicht im Jahr 1999 oder 1614, sondern
2018
ist die Entscheidung. Gab es schon Facebook.
Ja, 2015 ging es tatsächlich, ging die Abmahnung los.
Und es war ein Bild auf der Straße? Oder?
Also, es stand einfach, also ganz genau kann man, das ist jetzt natürlich alles BGH, weil tiefer in die Instanzen bin ich da jetzt auch nicht reingegangen, aber das Foto zeigt ein getuntes Auto vor. Daneben ist noch ein Einkaufswagen zu sehen, also die Mühe hätte man sich vielleicht auch machen können, den rauszuschneiden. und auch da war jetzt quasi, stellte sich die Frage, Urheberrechtsverletzung war relativ klar angenommen, gab auch keine Schranken, die da irgendwie in Betracht kämen. Gibt es ja einen ganzen Katalog, der aber im kommerziellen oder im werblichen Bereich nur bedingt hilfreich ist. Schützt halt eben, hat dann ein bisschen eine andere Stoßrichtung, warum man eben ausnahmsweise keine Nutzungsrechte sich einräumen lassen muss. Das war eigentlich schon der ganze Fall. Und die Frage war jetzt, wie viel Lizenzschadensersatz oder wonach wird der berechnet? Wie hoch sind die Abmahnkosten? Und was ist der Streitwert, den man ansetzen kann für den Unterlassungswert, der immer wie dieses Foto zu beziffern ist? Und das spielt ja halt immer, weil über Jahre eine komplett bundesweit uneinheitliche Annahme von Streitwerten, von Lizenzstreitwerten, von 2.000 Euro hier bis Landgericht München, 10.000 Euro pro Unterlassungsstreitwert pro Foto. Also das heißt nicht, dass man das zahlen muss, sondern Der Streitwert bestimmt halt die anwaltlichen und gerichtlichen Gebühren und quasi soll den wirtschaftlichen Wert beziffern, der hinter diesem Unterlassen der zukünftigen Nutzung steht. Also welches wirtschaftliche Interesse hat das Foto für den Rechteinhaber? Und das ist halt, kann man sich ja vorstellen, weil wir vorhin gelernt haben, irgendwie quasi jedes Foto ist geschützt. Ist das über Jahre lang und nach wie vor eine einträgliche Quelle für Abmahnungen. Und ganze Geschäftsmodelle, die das Internet und mittlerweile auch PDFs und alles durchsuchen nach Fotorechtsverletzungen und dann die Frage sich stellt, was ist denn die Fotorechtsverletzung jetzt wert? Was muss ich zahlen? Was ist das wirtschaftliche Risiko? Und da hat diese Entscheidung ein paar Fragen geklärt.
Genau, vielleicht nochmal ganz kurz, du hast es schon so in einem Nebensatz erzählt, aber warum ist der Gegenstandswert wichtig und wonach, ja vielleicht gerne am Beispiel, bemisst er sich denn hier?
Genau, also hier waren es, also das, man geht halt immer, was ist Gegenstand des Anspruchs, den man geltend macht. Bei Urheberrechtsverletzungen ist das eben fast immer der Unterlassungsanspruch, also dass man sagt, man hat eine identifizierte Verwertungshandlung, eine urheberrechtliche schutzfähige Handlung, die im Raum steht, die einen wirtschaftlichen Wert hat und die soll in Zukunft unterlassen werden. Dann hat man halt einen Unterlassungsstreitwert, der sich daran orientiert. Der muss beziffert werden und da geht es eben halt so ein bisschen, was ist so ein Foto wert? Da differenziert man wiederum, ist es ein Foto eines professionellen Fotografen oder ist es eben dieser einfache Lichtbildschutz und der Schnappschuss? Da kann man schon differenzieren. Da spielt es dann vielleicht doch eine Rolle, ob es die Schöpfungshöhe erreicht oder ob man hier nur wirklich im klassischen Lichtbildschutz ist.
Also auch, ne, weil es eben, wenn ich ein Foto mache, aus der Hüfte geschossen und jemand verwendet es, kopiert es, dann habe ich ein ganz anderes Interesse. Das ist für mich deutlich weniger wichtig, als wenn jemand, der damit sein Geld verdient, ein Foto macht und da riesen Investitionen geleistet hat und dieses Foto dann nicht mehr verwenden, nicht mehr weiter eigen selber verwerten kann, weil irgendjemand nichts Besseres zu tun hat, als es überall in Social Media zu verbreiten.
Tatsächlich differenzieren die Gerichte aber beim Unterlassungsstreit wäre gar nicht groß zwischen. Also es spielt da eine Rolle für den Schadensersatzberechnung, aber aus meiner Erfahrung wird das Lichtbildschutzwerk eines schlecht fotografierten Schranks auf eBay Kleinanzeigen auch erstmal von vielen Gerichten mit, wie gesagt, Berlin Kammergericht 6.000 Euro, München lange Zeit 10.000 Euro und dann alles zwischendurch Köln und alle Ausreiseentscheidungen, die es da immer gab. Und dem hat ein bisschen der BGH jetzt hier eine Richtung vorgegeben und gesagt, also das einmal festgezurrt, dass man einmal schaut, wer hat das Foto erstellt, professioneller Fotograf oder Laienfotograf. Das spielt wiederum für die Frage dann auf jeden Fall eine Rolle, welchen Lizenzschadensersatz man aufrufen kann. Und da gibt es ja unterschiedliche Berechnungsmöglichkeiten. Die klassische ist die Lizenzanalogie, dass man schaut, was würden normale verständige Lizenznehmer, Lizenzgeber und in dieser Situation für die konkrete Nutzung an Lizenzwert vereinbaren. Kann man sich orientieren an vergangenen Lizenzpraxen des Rechteinhabers oder eben an Vergleichswerten, die es im Fotobereich anhand der MFM-Tabellen dann zum Beispiel gebildet werden. Die werden immer herangezogen. Und das sind Tabellen vom einem Lobbyverband der Fotografen, von der Gemeinschaft für Mittelstand. Mittelstandsgenauen Namen hier, ich vergesse MFM-Tabelle immer nur die Abkürzung benutze. MFM-Empfehlungen, ja, Mittelstandsgemeinschaft, Foto, Marketing oder so.
Fotomedien, ja egal. Ja. Ja. Wie tun Sie die Shownotes, was das heißt, wer danach gucken will. Aber ihr findet es besser unter MFM-Empfehlungen.
MFM, kein Mensch schreibt das aus. Alle wissen, was gemeint ist und die haben eben für konkrete Nutzungsformen, redaktionell, werblich, Handelsprodukte, Nutzungszeitraum, Nutzungsart, Nutzungsgröße, Richtwerte entwickelt, an denen sich die Gerichte orientiert haben und immer überwiegend. Ein paar haben auch gesagt, das sind einseitige Lobby-Interessenverbandsregelungen, die machen wir uns nicht zu eigen. Und hier hat der BGH jetzt mal gesagt, dass die jedenfalls im nicht professionellen Bereich keine Anwendung finden. Also sprich, hier war es eben kein professioneller Fotograf und deshalb musste der sich jetzt nicht auf MFM-Tabellen festhalten lassen, sondern da ging es halt um vom Gericht zu schätzende Lizenzschadensersatzhöhe.
Sprich, ist im Zweifel niedriger.
Ist im Zweifel niedriger und hier hat der BGH eben gesagt 100 Euro.
100 Euro.
100 Euro immerhin kannst du ansetzen für das Foto. Plus dann nochmal 100 Euro, weil eben Anerkennung der Urheberschaft führt dann immer zu einer Quasi-Verdopplung des anzusetzenden Lizenzschadensersatzes, wenn der Urheber zusätzlich nicht genannt wurde.
Ja. Vielleicht dazu, Ist es, also der Schadensersatz ist ja in Deutschland relativ klar, ne? Ich mache einen Vergleich, wie ich stehe mit dem schädigenden Ereignis und wie ich stehe ohne das schädigende Ereignis oder wie ich stünde ohne das schädigende Ereignis. Hier ist das schädigende Ereignis, jemand hat mein Foto geklaut und online gestellt. Ich stehe hier erstmal genauso. Also wo kommt da der Schaden her?
Da hast du drei Berechnungsmöglichkeiten. Der klassische, was du ansprichst, wäre dann quasi der dass man sagt, der Verletzer gewinnt, also man schöpft das an, was der andere, wie der profitiert, dass er jetzt eben halt dein Foto dort verwendet hat. Klassischer Fall oder was wir auch schon hatten hier, dass ein Foto auf eine Jacke gedruckt wurde, die dann in den Handel gelangt ist, okay, und dann in hohem Umfang verkauft wurde. Und dann schaut man sich halt an, wie prägnant ist jetzt oder wie verantwortlich ist jetzt halt dieses Foto auf der Jacke für den Erfolg der Jacke. Und dann würde man auf Auskunft erstmal gehen und gucken, sich die Zahlen ziehen in dem Gerichtsverfahren, wie viele Jacken wurden verkauft und dann runterrechnen und probieren zu begründen, was ist jetzt der Anteil, der auf mein Foto zurückzuführen ist, und da den Verletzergewinn abschöpfen. Oder man muss halt darlegen, dass man einen eigenen konkreten Schaden hat, was auch schwer darstellbar ist. Mhm. Und das Einfachste ist dann eben halt diese dritte Methode, zu 95% wird sie angewandt, die eben diese Lizenzanalogie, dass man sagt, was wäre denn ein fairer, marktgerechter, marktüblicher Preis für die Verwendung des Fotos für diese Veranstaltung gewesen.
Und ist es nicht ein bisschen aus Sicht des Fotografen, wie meine Tochter rufen würde, ungerecht, nach dem Motto, die probieren es erstmal so, nehmen mein Foto und wenn ich dann komme und sage, hey, wie kommst du dazu, das Foto zu nehmen ohne Lizenz, dann zahlen sie das, was sie mir sowieso hätten zahlen müssen, wenn sie mich vorher gefragt hätten. Ist es nicht ein bisschen strange?
Du hast natürlich daneben immer noch den Unterlassungsanspruch, ne? Also sprich, wenn du irgendwie eine Werbekampagne fährst und irgendwie Flyer gedruckt hast oder Bücher vertrieben hast mit einem Foto, was du nicht nehmen durftest, dann kommt erstmal eine einstweilige Verfügung und der sagt dir den Vertrieb. Das ist ja zum einen unschön. Und zum anderen, ja, aber...
Riesenrisiko, ne? Wenn ich das überall raufgedruckt, der mit seinen Jacken, ist der Schadensersatz im Zweifel nicht das Schlimme.
Genau, also das ist dann wesentlich, spielt mehr Musik tatsächlich im Unterlassungsanspruch. Ja, beim Schaden, es gibt jetzt keinen Bestrafungsschadensersatz. Also es gibt jetzt keine Punitive Damages, sondern es wird der Verletzte soll nicht besser stehen, als wenn die Fotoverwendung nicht stattgefunden hätte. Also es gibt keinen Penalisierungsansatz hier, sondern er muss dann halt eben noch die Verdopplung in Kauf nehmen, wenn die Urheberschaft auch irgendwie nicht offengelegt wurde.
Was sie ja meistens nicht wird, ne?
Genau. Beziehungsweise tatsächlich gibt es immer noch die Annahme auch unter auch professionelleren Agenturen, dass wenn man auf den Urheber hinweist, man Fotos aus dem Internet nehmen könne. Man habe ja darauf hingewiesen, wo man es her hat oder in Quelle verwiesen.
Da können wir jetzt noch mit einer mehr aufräumen. Eigentlich sind wir schon ein bisschen am Rande unserer Zeit, aber das eine ist, ich habe doch gesagt, wo es her ist, und zweitens, da gibt es doch so ein Zitatrecht. Ich habe es doch nur zitiert und angegeben, wo es herkommt. Das Zitatrecht gibt's, aber braucht ein Zitatzweck, der sicherlich nicht darin besteht, ein fremdes Bild einfach zur Illustration meiner Produkte zu verwenden. Nee. Also das ist tatsächlich die absolute Ausnahme, dass man, und bei Fotos schon mal mehr, bei Texten schon eher denkbar, aber da reicht nicht zu sagen, wo es herkommt oder wo ich es her kopiert habe. Das ist ganz klar. Ja. Gut, aus deiner Sicht die Entscheidung erschöpfend behandelt oder gibt es noch Aspekte, die du da anbringen willst?
Nö, also wie gesagt, den 6.000 Euro Unterlassungsstreitwert hat der BGH bestätigt. Kann man darüber streiten, ob das nicht nach wie vor ein bisschen viel ist für einfache Fotonutzung und warum dann nicht klarer differenziert wird zwischen professionellem Foto und Schnappschuss. Weil wie gesagt, also das ist schon, und gerade wenn Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber wir haben schon häufiger Mandantenfälle gehabt, wo dann mehrere hundert Fotos in Klammern versehentlich übernommen wurden.
Ja.
Und man sich schon ein bisschen die Frage stellt, ist das jetzt, und die Lizenzwerte, die auf dem normalen Markt keiner zahlen würde, da immer noch angesetzt werden über die MFM-Tabellen. Und ja, diese Fotos sind so leicht herstellbar und so beliebig, teilweise, also mal losgelöst von den klassischen wirklich professionellen Fotografie, Profi-Fotos, aber ja, da hätte man vielleicht auch die Chance ergreifen können, da mal dem ein bisschen stärkeren Riegel vorzuschieben.
Also das ist halt, wie bei allem, ne, wir haben es beim Urheberrecht, das Monopolrecht, da muss man ein bisschen sensibel eingreifen, wenn man in die eine oder andere Sicht da eingreifen möchte. Ja, je höher man den Streitwert ansetzt, umso ungerechter werden teilweise die Einzelfälle, eben weil es schnell passiert, dass man, ob mit Absicht oder aus Versehen, hunderte Fotos oder Videos oder ja in alten Napster-Zeiten MP3s runter und dann auch wieder hochgeladen hat. Da vervielfacht sich dann der Streitwert sicherlich deutlich übertrieben. Andererseits, wenn ich den Gegenstandswert deutlich runtersetze, dann lohnt halt die Verfolgung eines Einzelverstoßes kaum noch. Genau. Da kannst du dich dann auch ist dann auch wieder dem Urheberschutz nicht dienlich. Ne?
Ich glaube ja, mit den 6.000 Euro kann man, glaube ich, ganz gut leben.
Und jedenfalls tut Robert diese Entscheidung in alle seine Abmahnungen und sagt immer, also hier 6.000 Euro, außerdem hast du 10 Bilder verwendet, also 60.000 Euro, erhöht auch die Anwaltsrechnung und hat den nötigen Abschreckungseffekt dann auch möglicherweise.
Wenn erforderlich, dann auch das, ja.
Wenn erforderlich, sehr gut. Prima, dann sind wir aus meiner Sicht am Ende unserer Folge zu Fotorecht, zu der Verwendung von Fotos, ob im Internet- oder Offline-Kontext für verschiedene Zwecke angekommen. Ich habe schon eingangs gesagt, merke, nicht einfach Fotos übernehmen. Sagt auch den Leuten, die ihr um Content-Erstellung bittet, dass es keine gute Idee ist, Fotos einfach irgendwoher zu klauen und dann geringfügig zu bearbeiten. An der Stelle kommen dann immer die 10 Fragen zu, wie doll darf ich bearbeiten und so weiter. Die können wir jetzt heute nicht mehr beantworten. Die beiden neuen Entscheidungen nochmal in Erinnerung rufen. Falls ihr den tollen Fall habt, dass ihr meine Fototapete fotografieren müsst, dann habt ihr eine gewisse Chance, dass ihr damit durchkommt. Anders als wenn es ein Foto eines Fotos ist, wo es ums Foto geht. Das Thema Drohnen hatten wir kurz behandelt und da auch kurz gesagt, dass es eben nicht mehr der Panoramafreiheit unterfällt und die Schranke der Panoramafreiheit verlässt, wenn ich mit einer Drohne Fotos von urheberrechtlich geschützten Werken erstelle und zum Beispiel in einem Buch oder auch im Internet veröffentliche. Vielen lieben Dank, Robert, für den Einblick in dein tägliches Leben, soweit nicht das Presserecht sozusagen betroffen ist, ins Urheberrecht. Gibt es eigentlich dein Buch noch? Robert hat mal ein Buch geschrieben zum Fotorecht, davon hört man gar nicht mehr.
Fotos rechtssicher nutzen im Internet.
Siehst du? Also das ist auch noch zu haben, aber wie meins zum Online-Marketing-Recht wahrscheinlich etwas in Jahre gekommen.
Es ist tatsächlich ja, aber nach wie vor eigentlich ein treuer und ein sicherer Begleiter im Dschungel des Fotorechts.
Fotorechtsdschungel. Auch da ich schicke mal einen Affiliate-Link in die Shownotes und gucke, wie viel ich damit einnehme. Und du dann. Ja. Also, Folge 59 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, ist am Ende angekommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bis hierhin. Bleibt uns gewogen, kommt gut durch den Rest des Novembers und bis zum nächsten Mal. Bye bye, danke dir, ciao Robert.
Ciao.